Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Herzlich willkommen zu Folge 35 von Ein Team, ein Podcast. Wir begrüßen den nach eigenem Bekunden verdammt guten Angler Yannick Kohlbacher. Moin.
Hi, grüß dich.
Du warst in Folge 11 schon einmal Gast. Da haben wir dich und deine bisherige Karriere mal ganz genau unter die Lupe genommen. Mein Hörtipp, gerne nochmal reinklicken. Wir haben ja alle Folgen noch archiviert. Die könnt ihr euch noch anschauen. Yannick zieht jetzt gerade auch schon die Jacke aus. Es wird jetzt tatsächlich, es kommt die heiße Phase der Saison. Die Folge, die gibt's natürlich wie alle anderen auf sämtlichen Podcast-Kanälen, die erste, genauso wie diese dann auch. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin abonniert, uns folgt und uns, wenn möglich, auch gerne ein bisschen Feedback gebt. So, es geht auch schon direkt los mit der ersten Kategorie.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Yannick, lass uns direkt mal einsteigen mit dem allerwichtigsten Hinspiel in der European League in der Nähe von Moskau. Tschechowski Medvedi.
Ganz genau.
Wir sagen einfach Medvedi Tschechow. Wie bewertest du den Auftritt der Mannschaft beim Hinspiel?
Ja, ich denke, es war ein Spiel, was am Ende auf jeden Fall eine gute Ausgangslage bringt. Dennoch kann man natürlich nicht ganz damit zufrieden sein. Wenn man das Spiel betrachtet, wir kommen schlecht in die Partie, dann drehen wir am Anfang direkt wieder sehr gut auf und gehen in Führung. Spielen eine sehr, sehr gute erste Halbzeit, um dann natürlich in der zweiten Halbzeit, wer das Spiel verfolgt hat, dann viele freie Chancen liegen zu lassen und ein paar Bälle wegzuschenken, sodass Tschechow das am Ende dann echt gut macht und abgezockt zu Hause eben das Spiel mit einem Tor gewinnt.
Das Final Four ist das große Ziel. Wie hoch schätzt du nach dem Hinspiel die Chancen aufs Weiterkommen ein?
Ja, wir haben alle Chancen. Also wir spielen zu Hause. Wir haben die Mannschaft jetzt einmal spielen sehen, was davor eben nur aus dem Video der Fall war. Gerade zu Hause müssen wir alle Kräfte mobilisieren und natürlich dann auch das Spiel für uns entscheiden. Und wie gesagt, ich denke, die Chancen liegen bei 99%.
Yannick, wie wichtig ist es denn vor allen Dingen jetzt auch vor dem Hintergrund, dass das Final Four in Mannheim stattfindet?
Ich glaube, so eine Chance wird man nicht mehr oft erhalten. Die Chance, die uns die Rhein-Neckar-Löwen jetzt geben, dieses Final Four zu Hause auszutragen, ist natürlich eine Riesenchance für uns und natürlich auch für den Verein. Wenn wir eben diesen letzten Schritt machen und ins Final Four kommen, ich glaube, dann ist alles möglich.
Aber es erhöht auch ein bisschen den Druck, oder?
Ja, aber ich glaube, in dem Fall ist das positiver Druck. Ich glaube, das kann, selbst wenn es am Ende eine Minute vor Schluss, was wir natürlich nicht hoffen, aber unentschieden stehen würde, ich denke, das beflügelt auf jeden Fall nochmal.
Ja, vor allen Dingen haben wir auch ordentliche Auswärtstore geschossen. Das kann am Ende ja auch nicht ganz unwichtig sein.
Da gebe ich dir auch recht. Es kommt ja nicht so oft vor, dass wir über die 30-Tor-Marke sowohl im Angriff als auch in der Abwehr kommen. Demnach gehe ich mal nicht davon aus, dass wir mehr Auswärtstore von Tschechow gegen uns bekommen.
So ein Dreitagestrip zehrt dann auch schon ordentlich an den Kräften, oder? Zumal wie du, du hast ja auch noch, wie würde Horst Schlemmer sagen, Rücken.
Ja, das stimmt. Ist natürlich... Ja, man muss einfach so sagen, ich halte normalerweise nicht so viel von, aber momentan echt eine hohe Belastung. Wir spielen alle 2-3 Tage und dann kommen eben noch so 3 Tagesreisen dazu, wo man ja dann einfach nach Russland reisen muss. Ich glaube, jeder, der schon mal nach Russland einen Traumtrip vorgenommen hat, der weiß ganz genau, wie das abläuft. Man muss am Flughafen zum einen ewig warten, bis man ins Land reinkommt und dann auch wieder aus dem Land rauskommt und vor Ort. Ist halt einfach anders als hier und das sind einfach 3 Tage, die man sowohl, ja, ich sag mal, zur Regeneration als auch zum Training nicht wirklich nutzen kann, weil es natürlich enorm kräftezehrend ist und ja, demnach müssen wir da gucken, dass wir alle Kräfte mobilisieren.
Aber an sich, ich habe mir sagen lassen, ihr habt ein sehr geiles Hotel gehabt, wo gefühlt die Kloschüsseln aus Gold waren.
Ja, da muss man sagen, das Hotel hatte vielleicht nicht den optimalen Standort, direkt an der Autobahn und außenrum war alles sehr brach und trist, aber das Hotel war wirklich nicht schlecht. Alles auf einem relativ hohen Standard, aber es bringt auch nichts, wenn die Kloschüsseln aus Gold sind und ja, das Essen kaum verzehrbar ist.
Ja, ich fand ja richtig cool, ich habe es ja im Fernsehen gesehen, das Spiel, ich fand ja richtig cool diese Kapelle, die ist einem auch gar nicht auf den Sack gegangen, oder?
In dem Fall hat man das wirklich kaum wahrgenommen. Das war ganz komisch, auf einmal wieder vor Zuschauern zu spielen. Und wenn man dann in so einem Spiel ist wie da, ich finde, das war ein recht intensives Spiel. Das ging ja die ganze Zeit hin und her. Und auch durch dieses Verlangsamen des Spiels von Medvedi war man die ganze Zeit da hoch konzentriert. Und ich finde, wie gesagt, diese Kapelle hat man da kaum wahrgenommen.
Also am Fernseher muss ich sagen, fühle dann ja immer mal das mit, was dann alle anderen Fans immer sagen, wenn wir Heimspiele haben. Aber diese Kapelle war schon anstrengend. Also dieser Kommentator von DAZN, der hatte am Anfang auch gesagt, so ja, ganz tolle Stimmung und Kapelle und super. Aber so nach 20 Minuten hat er dann auch gesagt, boah, die Kapelle nervt. Also das war dann tatsächlich zum Gucken, war das echt relativ anstrengend. Vor allen Dingen, die haben ja jeden Pass von euch musikalisch mit so einem total bescheuert. Da muss ich schon sagen, finde ich schon immer sehr interessant, wenn man so sieht, was man so in der European League oder im internationalen Wettbewerb so beim Thema Hallensprecher, Musikeinspielungen so vorgeschrieben bekommt und wie das dann so ausgelegt wird, wenn man dann auf einmal in Russland spielt. Das mit den Zuschauern war natürlich für euch auch, also zumindest mal kein Vorteil, oder? Also ich meine, zweite Halbzeit haben die sich so richtig in so einen Rausch gespielt und ich glaube, das war der Grund, warum wir das zuletzt nicht mehr so konnten, weil du einfach merkst, die Zuschauer pushen dich ja noch weiter.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das setzt einen natürlich schon ein bisschen unter Druck, wenn dann eben, wie du gesagt hast, die Sequenz, wenn du im Angriff bist, immer schneller wird und vielleicht beeinflusst das auch ein bisschen die Schiedsrichter, die dann vielleicht eher zu einem passiven Spiel drängen. Aber dass du die Stimmung nicht so gewohnt bist von Schalke, kenne ich ja, aber ist natürlich gerade von unseren Heimspielen, vor dieser Geisterkulisse, da kann man eben genau das nicht erwarten, logischerweise. Und demnach war es mit Sicherheit auch ein Vorteil für Tschechow. Demnach kann man einfach nur sagen, dass man sich unglaublich darauf freut, wenn endlich wieder Zuschauer in der Halle sind. Das ist eigentlich das, was unseren Sport ausmacht.
Ja, muss auch schnellstmöglich wieder sein. Absolut. Also ich war schon ein bisschen neidisch, ne, dass da schon wieder Leute in die Halle dürfen. Es waren auch gar nicht so wenige gefühlt. Das hat man schon gemerkt und ich glaube, dass das muss einfach jetzt auch bald wieder sein. Aber ich habe da Hoffnung, dass wir vielleicht im Herbst oder so auch vielleicht wieder den einen oder anderen in die Halle lassen dürfen. Hoffen wir es einfach mal. Am Samstag geht's dann also weiter in der Bundesliga. Hannover-Burgdorf kommt. Da war das Hinspiel auch so semi, oder?
Ja, ich glaube, das war eines der, sagen wir mal so, Spiele, was am schlechtesten für uns gelaufen ist, seit ich hier bin. War ein Spiel, bei dem wir gefühlt keine Chance hatten, obwohl wir gut vorbereitet waren und auch logischerweise alles gegeben haben in dem Spiel. Aber da war uns Hannover in allen Situationen immer einen Schritt voraus, sowohl in Angriff als auch Abwehr. Aber gerade zu Hause ein Spiel, was wir unbedingt gewinnen müssen.
Ja gut, zum Kontext des Hinspiels gehört aber auch, dass wir, ich glaube auch wieder 3 Tage oder 2 Tage vorher einen mega, mega Kampf gegen die SG Flensburg-Handewitt hatten und einfach von den Kräften her und auch mental von der Birne her nicht ganz so mit auf dem Platz gestanden haben.
Ja,
das ist ja ein Thema. Also das muss man ja, für die Zuschauer, die uns jetzt nur zuhören, Yannick und ich, wir sehen uns, wir sehen uns hier über Videotelefonie. Es ist ja, ich weiß, das darf nicht oder soll nicht als Ausrede gelten, schon klar, aber dass eine Mannschaft wie Hannover-Burgdorf, die eigentlich international gespielt hätte, also dieses Format, diese Qualität auch hat, dass die dann aber nochmal weitaus besser gegen uns auftreten können, wenn sie frisch sind und eben nicht diese Belastung haben, das ist doch auch klar, oder sehe ich das jetzt komplett verkehrt?
Nein, da gebe ich dir absolut recht. Natürlich ist es einfach Fakt, dass wir verletzungsbedingt immer mal wieder Ausfälle natürlich zu verzeichnen haben. Und das nimmt uns auch keine ab, die Belastung. Das ist einfach so, dass wir alle 3 Tage spielen. Man gewöhnt sich auch dran, aber natürlich umso mehr die Saison voranschreitet. Gleiches Thema, wie du gerade angesprochen hast, war ja auch vergangene Woche in Wetzlar. Wir gewinnen mit 13 Toren, meine ich, zu Hause gegen Wetzlar und spielen davor eben, ich glaube Sonntag und Donnerstag und verlieren dann in Wetzlar mit 34-32, wo auch einfach gefühlt die Beine nicht mehr wollten und man einfach stehen K.O. war.
Ja, diese Saison ist tatsächlich noch brutaler als sonst. Und Handball war ja nicht gerade als Freizeitsport bekannt, bevor die Corona-Krise angelaufen ist. Merkt man aber, also wie zuversichtlich bist du, dass wir trotzdem das erklärte Zielplatz 3 erreichen können?
Ja, es sind natürlich noch eine ganze Menge Spiele. Ich glaube, wir haben noch 12 Spiele und auch die anderen Mannschaften hinter uns haben zum Teil noch deutlich mehr Spiele. Ja, man weiß ja, was in der Bundesliga passieren kann. Uns passiert das auch, dass wir gegen vermeintlich schwächere Teams oder sogar Teams, die im unteren Tabellendrittel stehen, Punkte abgeben. Warum soll es den anderen Teams nicht auch noch passieren? Zumal wir auch gegen die Teams, gerade wie Magdeburg, noch zu Hause spielen und gegen Berlin zu Hause spielen, gegen Melsung. Ja, von daher haben wir es alles selbst in der Hand. Gerade die Belastung im EHF Cup geht ja dann zu Neige. Wir spielen am Dienstag das Rückspiel und danach steht dann das Final Four hoffentlich mit uns noch auf dem Plan. Aber da gehen natürlich diese ganzen Reisestrapazen alle erstmal von unserer Belastungskarte runter. Demnach dürfte es dann wieder in Anführungszeichen einfacher werden, für uns alle da alles zu geben und die Kräfte zu mobilisieren und natürlich dann auch endlich mal wieder im normalen Maße trainieren zu können.
Also es gibt ja durchaus Leute, wenn man mal querliest, so Social Media und Co., du hast gerade gesagt, machst du nicht, das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube auch, dass das als Spieler vielleicht nicht so gut ist, wenn man das immer alles liest. Dafür hast du ja mich. Es gibt Leute da draußen, wenn man querliest, die werfen euch mangelnde Einstellung vor. Kritisieren zum Beispiel ja auch den Trainer, er sei nach der Bekanntgabe seines Abschieds jetzt nicht mehr so motiviert. Was sagst du zu diesen Kritikern?
Ja, ich finde, das ist enorm schwer von außen natürlich zu beurteilen für unsere Fans. Man sieht, oder was heißt für unsere Fans, in dem Fall ja eher für die Kritiker unter unseren Fans. Man muss einfach so sehen, ist unser Job, wir geben immer alles. Ich glaube, wer die Spieler kennt und auch wirklich mal live gesehen hat, der sieht jeden einzelnen Spieler an und sieht es auch im Gesicht, dass man hochmotiviert ist. Man probiert immer alles zu geben und will jeden Punkt holen, wie es irgendwie möglich ist. Und ich glaube, es gehört auch zu unserem Sport dazu und zeichnet uns auch aus, dass wir diesen unbedingten Wille haben. Dass es vielleicht mal in der einen oder anderen Situation nicht ganz so gut läuft, ist natürlich auch klar. Aber ich kann auf jeden Fall versichern, dass da jeder, der bei uns spielt oder auch Trainer ist, sich da zerreißt und alles dafür gibt, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind.
Aber klar ist natürlich auch ein bisschen, optimal ist die Situation natürlich auch irgendwie nicht, weil keiner weiß, wer übernimmt die Mannschaft, keiner weiß, wie wird die nächste Saison aussehen. Wir haben April, ist nicht so, als wäre die nächste Saison in einem halben Jahr oder ähnliches. Also spielt das so gar keine Rolle in den Köpfen der Spieler?
Also ich kann da natürlich auch nur von mir sprechen. Wie gesagt, ich fühle mich hier unglaublich wohl. Ich habe auch noch 2 Jahre hier Vertrag. Von daher beschäftige ich mich mit nichts anderem als der Tatsache, was momentan auf dem Platz passiert. Ist im Prinzip ja auch nur unsere Aufgabe, für die Ergebnisse und eben die Resultate und Punkte zu sorgen. Alles andere wird sowieso geregelt. Da habe ich vollstes Vertrauen in die sportliche Leitung. Von daher muss man das einfach ausblenden oder sich einfach gar nicht damit befassen. Das wird so oder so passieren, dass wir im kommenden Jahr dann einen neuen Trainer haben. An der Stelle kann man Martin ja auch nur dankbar dafür sein, dass er uns damals übernommen hat und auch so tolle Arbeit mit uns macht. Was am Ende für Resultate dastehen, hängt ja nicht immer nur am Trainer, sondern wir sind natürlich auf dem Platz. Ja, und dann kann man einfach darauf hoffen, dass unsere Ergebnisse natürlich zum Abschluss dieser Saison und auch dann die kommenden Jahre wieder so sind, wie wir und natürlich auch unsere Fans sich das vorstellen.
Also du weißt ja, ich liebe unsere Fans über alles, halte sie nach wie vor für mit die Besten, die es im deutschen Handball gibt. Klar ist aber auch, die Erwartungshaltung ist bei dem einen oder anderen auch in meinen Augen nicht realistisch. Also wenn man sich mal nur vor Augen führt, wie viele Jahre der THW Kiel beispielsweise als absoluter Nummer 1, als Rekordmeister einfach keinen Titel geholt hat, weil sie einfach nicht erfolgreich waren, weil sie nicht die Mannschaftsmischung und Trainermischung gefunden haben, um wieder ganz, ganz oben dabei zu sein. dann finde ich ehrlicherweise, dass man einem Verein wie den Rhein-Neckar-Löwen nach so viel Erfolg auch einfach mal 3, 4, 5 Jahre zugestehen muss, wenn es einfach mal nicht so läuft. Das ist meine persönliche Meinung. Deswegen sehe ich das auch ein bisschen geduldiger als vielleicht jeder andere oder ein paar andere Fans. Weiß aber auch, dass ein Großteil unserer Fans auch zur Mannschaft stehen, wenn wir nicht jedes Jahr Deutscher Meister werden oder Pokalsieger. Dieses Jahr konnten wir auch gar nicht Pokalsieger werden. Final Four ist ja, oder DHB-Pokal ist ja generell abgeschafft in diesem Jahr. Da sind wir erst nächstes Jahr wieder mit am Start. Und dazu kommt ja auch noch, wenn wir die European League gewinnen, dann haben wir eine geile Saison gespielt, oder nicht?
Ja, klar. Also man will natürlich jeden Titel da mitnehmen, da gebe ich dir absolut recht. Ist ja auch nicht so, dass gerade in den 2 Jahren, bevor die Löwen Deutscher Meister wurden, dass man da... ja, ich sag mal, schlechte Stimmung hatte oder dem Verein nicht vertraut hat oder nicht unterstützt hat, nur weil man am Ende Zweiter wurde mit 5 Toren Unterschied. Also ja, es ist halt einfach so, dass ein Umbruch vonstatten gegangen ist und auch wahrscheinlich die nächsten Jahre noch so passieren wird. Aber wir haben viele junge Spieler und wenn man jetzt als Kollektiv noch, was weiß ich, 1, 2 Jahre zusammenspielt, kann sein, dass wir nächstes Jahr schon wieder in großen Coup dann landen oder eben das Jahr drauf oder eben noch ein Jahr später. Aber ist ja auch sicher gewiss, dass jeder daran arbeitet und jeder das große Ziel hat, irgendwas zu gewinnen. Sonst würden wir es ja nicht machen.
Die anderen schlafen ja auch nicht auf dem Baum. Das ist ja, ja immer das Schlimme an der ganzen Sache. Ne? Also ich meine, dass der THW momentan die besten Voraussetzungen hat und selbst die sind noch nicht mal Erster. Selbst in einer bereinigten Tabelle wäre Flensburg momentan, ich sag mal, der Favorit auf den Titel. Wobei die haben, das fand ich so krass, als Machulla, ich glaube, vor 2 Wochen gesagt hat, ist euch eigentlich bewusst, dass wir jetzt gerade erst die Rückrunde beginnen? Die haben so unfassbar viel weniger Spiele als wir. Ich glaube, 5 oder 6 Spiele weniger als wir haben die. Das ist unglaublich, was da momentan für eine Verschiebung in der Tabelle ist. Aber es ist ja auch nicht nur so, dass sich die Löwen schwer tun in dieser Spielzeit. Hast du eine Erklärung dafür, warum so viele Spitzenteams sich momentan derart abmühen müssen, um Punkte zu holen? Also auch Berlin, Melsungen.
Wenn ich dafür eine Erklärung hätte, dann würde ich mit Sicherheit bei uns als Erstes anfangen. Ja, ich glaube, es hat sich einfach ein bisschen was geändert mit der Qualität generell der ganzen Liga. Es ist nicht mehr so, dass, wie du eben schon angesprochen hast, der THW, der unbedingt der amtierende Meister natürlich ist, aber auch nicht, ich sag mal, der hohe Favorit. Es gibt eben so einen kleinen Favoritenpool, würde ich es nennen, von 3, 4 Mannschaften, die am Ende da die Nase vorne haben könnten. Genauso ist aber auch auf der anderen Seite, klar, wir haben jetzt in Coburg kein gutes Spiel gemacht, aber man kann auch, wie man bei Wetzlar gesehen hat, gegen Coburg zum Beispiel Punkte abgeben oder ich glaube auch Melsungen hat gegen Coburg verloren. Also so zieht sich so die komplette Liga durch. Also man kann gegen jeden gewinnen, man kann aber auch gegen jeden verlieren. Gehört natürlich immer ein bisschen eigenes Verschulden dazu, meine ich, weil wir... glaube ich, als Mannschaft grundsätzlich besser sind, aber wenn man einen schlechten Tag hat und eben nicht auf den Kampf eingestellt ist, den die vermeintlichen abstiegsbedrohten Teams zum Liefern bereit sind, dann kann man auch da schlecht aussehen.
Ja, man sieht sehr, sehr viel Kampf und Einsatz bei einigen Teams, die aus der unteren Tabellenhälfte. Also man hat immer das Gefühl, wenn die zu uns kommen, die haben alle rohes Fleisch gegessen und wissen auch, dass sie bei uns was holen können, aus der Erfahrung der anderen Spiele. Es ist immer wieder spannend. Aber was definitiv fehlt, na klar, ist das Gemeinschaftsgefühl, die emotionale Verbindung zu den Fans. Wie geht's dir persönlich damit? Was fehlt dir am meisten in dieser Corona-Zeit?
Ja, also für mich persönlich natürlich, dass man mal wieder ganz normal was essen gehen kann und ich sag mal einfach wieder einen gemütlichen Abend mit seinen Freunden verbringen kann. Aber ja, momentan lebt man ja eigentlich nur zwischen privat zu Hause und eben Handball, weil der Terminplan wirklich sehr gespickt ist mit Terminen und demnach ist eigentlich das größte Übel und der größte Verlust, dass wir eben keine Fans in den Hallen haben. Ja, und gerade für uns, was ich immer sehr genossen habe und in Zukunft, wenn es wieder möglich ist, auch genießen werde, ist einfach, wenn man vor dem Spiel schon einige Fans in der Halle sieht, die man eigentlich jedes Mal beim Spiel sieht und einfach bekannte Gesichter da vor sich hat auf den Rängen, dann einfach diese 60 Minuten beziehungsweise darüber hinaus diese unbedingte Unterstützung und einfach dieses Pushen nach vorne, man sieht, ja, ich sag mal, gegen Flensburg. Wir führen die Saison mit 6 oder 7 Tore zu Hause. Ja, mit Zuschauern in der Halle wäre wahrscheinlich das Dach weggeflogen in unserem bekannten UFO. Da hätten wir auf jeden Fall keinen Punkt abgegeben, da bin ich mir ganz sicher. Und auch nach dem Spiel dann das Autogramm schreiben. Ja, wenn unser verrückter Hallensprecher da unten rumläuft und unsere volle Arena anpeitscht, das sind einfach so Momente. Ja, wenn man drüber nachdenkt, kriegt man Gänsehaut, aber genauso frustrierend ist es auch, wenn man einfach genau das Erlebnis dann nicht hat und nicht mit allen anderen teilen kann.
Das hast du schön gesagt. Wird alles wieder kommen, bin ich mir ziemlich sicher.
Hoffen wir es so schnell wie möglich.
Ist wirklich so. Kleiner Ausblick zum Abschluss dieser Kategorie nach Hannover. Am Samstag kommt dann das Rückspiel gegen Tschechow am Dienstag. Samstag drauf geht's dann nach Lemgo. Wie optimistisch bist du, dass der aktuelle Löwenlauf nach dieser anspruchsvollen Woche noch am Leben ist?
Ja, natürlich hochoptimistisch. Ich sag mal, die letzten Wochen sahen ja ähnlich aus wie die Woche, die jetzt vergangen ist, oder auch die Wochen, die jetzt kommen, bis zur Nationalmannschaftspause. Ja, wir haben ein Heimspiel gegen Hannover, das ist natürlich unser Anspruch zu gewinnen, und auch gegen Tschechow wollen wir unbedingt gewinnen, um eben ins Heimfinale vorne einziehen zu können. Und dann steht mit Sicherheit eine schwere Auswärtsaufgabe für uns an in Lemgo. Da sahen wir, ich glaube, im vergangenen Jahr nicht ganz so gut aus. Und das Jahr davor haben wir auch nur knapp dort gewonnen. Mit Rede haben wir einen alten Lokalmatador, der mit Sicherheit da auch alles geben wird. Von daher ist auf jeden Fall vor der kurzen Nationalmannschaftspause noch einiges an Kampf und an Punkten auch geboten.
Absolut. Damit kommen wir jetzt zur besten Kategorie, seitdem es Podcasts gibt.
Löwen fragen Löwen.
Hier stellen Spieler, Trainer, Fans und sehr gerne auch sportliche Leiter jene Fragen, die sich sonst niemand zu stellen wagt. Auch ich nicht. Die erste Frage kommt von Klaus Gärtner. Oh, ich mach mal hier laut. Moment. Und los geht's.
Hallo Kohli. Heute mal natürlich auch eine Frage von mir an dich. Habe mir lange überlegt, ob ich eine Frage zur Schiedsrichterei stelle, vor allem zu meiner Leistung im Training. Aber das kann ja nur negativ für mich enden. Deswegen lassen wir das weg. Deswegen gibt's eine kulinarische Frage. Wie vielleicht nicht alle wissen, sind wir ja beide aus dem Odenwald. Jetzt würde ich gerne mal fragen, ob du eher der Kochkäse-Schnitzel-Typ bist oder eher der Handkäse-mit-Musik-Typ. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort. Viel Spaß noch beim Podcast.
Aha, was ist denn das? Also übersetz mal erstmal.
Ja, was brauchst du da für eine Übersetzung? Kennst keinen Handkäse mit Musik oder Kochkäse-Schnitzel? Nee.
Nee, natürlich nicht. Woher denn? Ja.
Dann erhältst du jetzt eine offizielle Einladung von mir zum Kochkäse-Schnitzel-Essen. Damit hättest du auch direkt meine Antwort. Absoluter Favorit. Kommt natürlich bei uns aus dem wunderschönen Odenwald. Und am besten gehen wir ins Lokal vom Bruder von Klaus im Überwald.
Okay.
Und verspannen uns da ein schönes Kochkäse-Schnitzel rein.
Das machen wir mal. Aber was ist es denn? Erklär mal.
Ja, Kochkäse ist so eine Art, ja, ich kann jetzt auch ganz falsch liegen. Also gegessen habe ich schon ungefähr 100.000 Mal. Ich glaube, es war auch damals bei mir in der Flasche mit drin, als ich ein kleines Kind war. Aber ja, so eine Art Schmelzkäse. Ja, und das wird eben über ein frisch gebratenes Wiener Schnitzel drüber gemacht. Und
dazu dann Pommes. Ich habe es mal gegoogelt gerade.
Weltklasse, sage ich dir.
Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus, passt aber leider überhaupt nicht in mein Diätprogramm. Aber bis die Restaurants wieder aufhaben, passt auch wieder rein. Mit Sicherheit. Und was war das mit der Schiedsrichterei? Ist nicht so sein
Klaus,
Ding, oder?
Klaus ist bei uns immer Schiedsrichter, natürlich im Training, wenn wir untereinander spielen. Und ja, Klaus ist begnadeter Schiedsrichter im Gespann mit Niklas Gierse. Aber die beiden pfeifen so gut, wie wenn einfach kein Schiedsrichter in der Halle wäre. Also da gab es schon die ein oder andere kleine Diskrepanz zwischen Klaus und mir, aber ist immer positiv.
Im Gespann mit Niklas Gierse?
Ja, wir haben ja manchmal 4 Torhüter im Training und aus Spaß hat Klaus, glaube ich, ein oder zweimal mit Niklas Gierse zusammen im Gespann gepfiffen.
Okay, spannend. Franzi hat uns eine Frage gestellt über Instagram. Lieber Kohli, hast du einen Gegenspieler, gegen den du überhaupt nicht gerne spielst?
Puh, ja, ich glaube, das ist Jakob Bagerstedt von Göpping. Also, was heißt gegen den ich nicht gerne spiele? Ich spiele eigentlich gern gegen ihn, aber gegen ihn ist, glaube ich, am schwersten zu spielen. Demnach ist das so eine Art Hassliebe. Er ist von der Statur her, würde ich sagen, ähnlich wie ich. Auch so groß wie ich und relativ kompakt. Ja, von daher, glaube ich, ist er mein Favorit, kann man es ja in dem Fall nicht nennen.
Hassliebe-Spieler.
Sozusagen.
Simon fragt, hast du deinen Dreher von Uwe gelernt?
Puh, kann Uwe überhaupt einen Dreher? Hab ich noch nicht gesehen von ihm. Ja, das ist aus der Not geboren. Wegspringen, wenn der Torhüter mit mir mitfliegt, dann kann man den Ball da mit so einem halbguten Dreher Richtung Tor fallen lassen.
Aber fällt auf, momentan machst du das öfter?
Ja, dreimal, glaube ich, die letzten 3-4 Spiele.
Okay. Der FSV-Coach hat eine Frage gestellt, die wir schon beantwortet haben. Und zwar geht es da, wie ist es ohne Unterstützung der Fans in den Hallen? Er hat quasi noch eine Nachfrage. Wie ungewohnt war es denn, in Russland vor Fans zu spielen? Dann können wir doch die Frage stellen.
Ja, also zum einen natürlich gerade die russischen Fans, die haben auf jeden Fall Gas gegeben. Das hat man ja gehört. Und auch mit deinem lieben Orchester vor Ort haben wir schon besprochen, aber trotzdem war es einfach nur eine ungewohnte Situation. War schön auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch sehr komisch, dass man sich schon in Anführungszeichen so an dieses Geisterspiel-System gewöhnt hat. Also es ist wirklich ganz, ganz komisch.
Der Obsthof Hoffmann fragt, mit wem teilst du dir das Hotelzimmer? Diese Frage kam erstaunlich oft, steht in Klammern.
Also außerhalb der Corona-Zeiten habe ich mir das Zimmer mit Ilja Abutovic geteilt, aber während Corona haben wir Einzelzimmer.
Ah, okay. Das ist ein ruhiger Vertreter, Ilja Abutovic, oder?
Ja, definitiv. Wir haben zusammen anfangs immer viel Deutsch zusammen gelernt und ja, mittlerweile ist er quasi Deutschprofi, auch wenn er sich selbst das nicht so eingesteht.
Markus hat eine sehr, sehr lustige Frage. Darauf Bezug nehmen sein. Praktisch. Bitte?
Da muss sie ja über dich sein.
Nee. Mit wem würdest du... Ja, vielleicht. Ich hoffe nicht, dass du so über uns denkst. Mit wem würdest du nie auf ein Zimmer gehen und warum?
Ja, also mit dir, ja.
Was? Wir hätten ohne Scheiß, wir würden die ganze Nacht zocken. Achso, das ist
das Problem.
Das hast du bei deinem alten Zimmerkollegen immer gehabt mit der Zockerei, wa?
Ja, das kenne ich schon von der WM und EM mit der Zockerei die ganze Nacht.
Also so schlimm wäre es, glaube ich, nicht mit mir auf ein Zimmer zu gehen. Ich bin eigentlich pflegeleicht, glaube ich. Aber tatsächlich, also mein bester Kumpel, der geht mit mir nicht mehr auf ein Hotelzimmer. Der ist der Meinung, ich würde so schlimm schnarchen.
Ja gut, das Problem habe ich auch.
Ja, aber dann ist doch super.
Ja, wenn ich zuerst schlafe, dann bist du die ganze Nacht wach und andersrum auch. Ich glaube, für ein positives Resultat wäre das nichts.
Also, aber gut, mit mir ein sportlich positives Resultat, das hat nichts mit der Zimmereinteilung zu tun, glaube ich. Es gäbe vielleicht Sportarten, in der könnte ich positive Resultate liefern.
EA Sports.
Unter Umständen. Oder? Nee. Ich habe ja noch eine aktive Wette mit Andy Schmid. Andy Schmid hat ja große Backe gehabt, so sinngemäß, es gäbe gar keine Sportart, in der ich ihn schlagen könnte. Und das habe ich dann angezweifelt, weil ich ein ganz guter Eishockeyspieler bin und ich glaube nicht, dass Andy Schmid mich im Eishockey schlägt.
Also im Tacklen bestimmt nicht, im Schlittschuhfahren als Schweizer, ich glaube, das kann er schon.
Ja, Schlittschuhfahren und Eishockeyspielen sind schon noch ein bisschen Unterschiede. Ne? Nur weil du laufen kannst, bist du auch noch kein guter Handballer. Du stehst ja auch hauptsächlich. So viel laufen musst du ja gar nicht.
Ja, auch nur von vorne nach hinten. Also ich muss mehr laufen als Rückraumspieler.
Ja, aber du musst ja nur, im Moment, von vorne nach hinten, du läufst ja nur die Hälfte, du gehst ja meistens raus.
Ja, hast du mal die letzten 5-6 Spiele geguckt, mein Freund? Richtiges Abwehrbollwerk mittlerweile wieder.
Aber können wir ganz kurz nochmal zum Punkt zurückkommen, mit welchem Mitspieler würdest du dir denn auf gar keinen Fall ein Hotelzimmer teilen?
Puh, also ich habe die Jungs natürlich alle sehr gerne. Mit wem würde ich denn nicht auf ein Zimmer gehen? Ich glaube, momentan würde ich aufgrund der Situation natürlich jeden Mitspieler bevorzugen, dass man nicht mehr in ein Einzelzimmer gehen muss.
Ja, das, lassen wir es so stehen. Was war dein peinlichstes Erlebnis in deiner bisherigen Karriere, fragt Judith.
Ja, ich glaube, so peinlich berührt war ich bei Fragen von Fans tatsächlich, als ich nach dem Spiel nach meinen nassen getragenen Socken oder auch nach meiner Thermose, die bekanntlich auch klitschnass ist, nach dem Spiel gefragt wurde, da war ich peinlich berührt.
Boah, ja, okay.
Also ich bin ja da wirklich sehr offen und ich verschenke auch meine ganzen Trikots immer, auch wenn die Warteliste mittlerweile sehr lang ist, aber da musste ich leider ablehnen, weil ich das nicht mit mir vereinbaren konnte.
Da kann man doch bestimmt richtig Geld mitmachen. Weiter, nächste Frage. Wenn Team Kohli fragt, wenn du eine Situation aus deinem Leben auf Video haben könntest, welche wäre es? Das ist eine hochphilosophische Frage.
Eine Situation aus meinem Leben. Ja, dann mit Sicherheit irgendein schönen Moment, den man mit seiner Familie verbracht hat. Wie beispielsweise irgendeine Geburtstagsfeier oder ein Urlaub oder sowas mit allen zusammen. Ja, wo man eben aus Zeiten, in denen man noch reisen und Spaß haben durfte, eben noch als Rückblick gerne präsent hätte.
Lange, lange ist's her. Ja, alle anderen sportlichen Highlights sind ja auf Video. Hast du ja eigentlich auch, fast alles auf Video. Sarah stellt eine Frage, wo ich noch nicht so ganz weiß, ob ich die gut finde. Wie sportlich könnte Kevin deiner Meinung nach werden, wenn er sich anstrengt?
In dem Fall muss ich wirklich sagen, ich habe es ja anfangs schon mal gesagt, ich weiß aber gar nicht, ob es im Podcast war. Nee, es war meine Begrüßung zu dir tatsächlich, dass ich finde, dass du sehr schön abgenommen hast und das jetzt über den langen Zeitraum auch sehr gut durchgezogen hast, muss man einfach ehrlich so sagen. Nichtsdestotrotz kenne ich dich natürlich noch von vor Corona-Zeiten, als du mit uns vorm Spiel Fußball spielen durftest und jeder, der das Spiel kennt, des Arschschießens, der weiß ganz genau, dass immer nur der Depp auf den Arsch kriegt und das war es meistens du.
Das ist so frech, das hat Hendrik Pickel auch schon immer behauptet, das stimmt ja gar nicht.
Ja, recht hat er.
Aber du würdest doch nicht wirklich behaupten wollen, dass du ein besserer Fußballer bist als ich.
Aber zu 1000%.
Boah, alter Falter, ey. Ja, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. So, ja, nächste Frage. Chicoria Weisenberg fragt, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das?
Ja, ich glaube, es wäre Fliegen. Finde ich ganz interessant eigentlich.
Echt?
Ja.
Nee.
Was würdest du denn nehmen?
Ich würd gern Gedanken lesen können.
Ja, und dann kannst du von jedem Gedanken lesen und dann? Bist ja auch nicht viel schlauer. Ja,
bei dir würde mir das nichts helfen. Du sagst mir eh alles, was ich nicht hören will.
Aber
nein, irgendwie, ich würde, glaube ich, manchmal gern Gedanken lesen, weil, weiß ich nicht, also dadurch, dass ich bin ja im Pott aufgewachsen, da sagen dir die Leute auf die Schnauze zu, was sie von dir denken, aber es gibt halt einfach so Menschen, gerade in so Verhandlungen und so, wo ich dann immer denke, so, was denkt er sich eigentlich gerade? Weil Fliegen, ach, weiß ich nicht. Du kannst doch fliegen. Wie sieht man bei dir doch ständig auf Bildern? Fliegen ist gut, Landen ist scheiße.
Wenn man es kann.
Okay, also du würdest fliegen, ich würde Gedanken lesen. Oder ich würde mich gerne manchmal unsichtbar machen.
Das wird cool. Bei dir leider schwer. Da müsstest du erstmal mit der Hälfte anfangen.
Letzte Frage. Von Leb oder Lieb Illustration. Als Kreativer möchte ich wissen, woher kommt Kohlis Interesse an Architektur?
Hat weniger philosophisch was mit zu tun, eher ja auch ein bisschen familiär. Von meinen Eltern, so die besten Freunde von früher, ja, war der eben der Mann, Architekt, bei dem habe ich damals auch in der Schule zwei Praktika gemacht und fand das wirklich sehr interessant. Durfte auch mit ihm dann zusammen irgendwelche Pläne entwerfen und Konstruktionen zeichnen und fand das wirklich sehr, sehr interessant, aber leider macht auch da in der Sport gewaltigen Strich durch die Rechnung, sodass man das zeitlich natürlich auch nicht unter einen Hut bekommen könnte.
Aber also würdest du denn in der Richtung arbeiten wollen, wenn die Karriere irgendwann mal vorbei ist?
Ja, ich glaube mittlerweile Eher nicht mehr. Dauert mir dann doch mittlerweile, glaube ich, zu lang, bis das Studium dann vonstatten gegangen ist. Da hätte ich zu viel Leerlauf und ja, es gibt auch viele andere Thematiken, die ich mittlerweile interessant finde.
Zum Beispiel?
Ja, ich finde nach wie vor Lehramt immer noch sehr interessant. Find auch,
du,
dass ich
auf Schüler.
Klar, irgendjemand muss ja Leuten wie dir was beibringen.
Ich bin ein typischer Kevin, mir bringt kein Lehrer was bei.
Ja, genau.
War schon immer so.
Und dann gibt es natürlich auch noch andere Optionen, die man mit einem BWL-Studium dann machen kann.
Aha, also, ja gut, also werden dann ja ältere Schüler, es sind ja keine Kinder, oder? BWL kommt doch dann erst in der Berufsschule, oder nicht?
Nee, ja gut, das mache ich ja momentan, aber das Lehramt könnte man ja auch danach immer noch hinten dranhängen.
Boah, also, weißt du, was ich mir bei dir vorstellen könnte? Irgendwann, dass du in 20, 30 Jahren so ein richtig muffiger Sportlehrer bist, der schon mit der Jogginghose und der verstaubten Aktentasche unterm Arm zum Sportunterricht kommt und den Jungs und den Mädels die Halle aufschließt. Das kann ich mir schon vorstellen, das stimmt.
Ja, doch, mit so einem schönen dicken Bauch, ein Schnurrbart. Das wäre top. Und dann wie die Sportlehrer quasi aus unserer Schulzeit mit den Sportanzügen von vor 20 Jahren. Also
ja, mit dem T-Shirt, was du jetzt anhast, damit ja, genau. Jeder noch sieht, dass du mal bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt ja, genau, hast.
Diese Retro-Anzüge, die alle aufheben.
Ja, jetzt sind wir eigentlich schon fast in der letzten Kategorie. Wir wechseln mal ganz kurz die Seiten und starten mit der nächsten und letzten Kategorie. Wir wollen jetzt den Mensch hinter dem Angler kennenlernen.
Löwen hautnah.
An dieser Stelle soll es ja wie immer persönlich werden. Fangen wir gleich mal mit dem Unangenehmen an, dann haben wir das hinter uns. In dieser Saison hast du ganz schön mit Verletzungen zu kämpfen. Durch die Geschichte mit dem Ellenbogen hast du einen großen Teil der Saison mit den Löwen, aber auch die WM im Januar verpasst. Wie sehr hat dich das genervt?
Ja, Verletzungen sind natürlich immer scheiße, kann man einfach so sagen. Es gehört aber im Sport leider dazu. Ja, ich glaube, es hängt auch ein bisschen, wie gesagt, mit diesem Corona-Abbruch zusammen. Da war im Prinzip ja ein halbes Jahr Leerlauf, bis ich vom März, wo wir unser letztes Spiel bestritten haben, im September dann mir die Verletzung zugezogen habe. War natürlich auch ein bisschen auf mein Spiel geschuldet, war in einem Zweikampf, wo ich natürlich dachte, ich müsste unbedingt noch durch diese Lücke durch und mein Ellenbogen hat aber gesagt, halt, stopp, der passt nicht mehr mit durch die Lücke und dem habe ich mir das Innenband dann abgerissen. Ja, im Endeffekt habe ich, glaube ich, 7 Spiele verpasst. Ist jetzt nicht die Welt, wenn ich es vergleiche mit irgendeiner schwerwiegenden Verletzung im Kniebereich, dann bin ich wirklich noch natürlich mit 3-mal auf Holzklopfen gut aus der Nummer rausgekommen. Dennoch gab es natürlich dann im Dezember einen Rückschlag, wo ich mir im Spiel gegen Coburg erneut eine Blessur im Ellenbogen eingefangen habe, wo mein Ellenbogen einfach dann 2 bis 3 Wochen komplett angeschwollen und dick war und ich wirklich Schmerzen hatte. Demnach musste ich auch leider die WM absagen. Gehört aber wie gesagt dem Sport dazu und hoffe natürlich, dass es dann im nächsten Jahr wieder aufwärts geht.
Bist du generell jemand, der eigentlich eher nüchtern mit Verletzungen umgeht oder zieht dich das emotional so richtig runter auch?
Nee, ich denke mir, wir verlangen ja alle wirklich viel unserem Körper ab und bisher bin ich wirklich, das kann man ja wirklich so sagen, den Spaß jetzt seit 9 Jahren mit. Begonnen mit 3 Jahre in der zweiten Liga und jetzt mein 6. Jahr in der Bundesliga. Bin wie gesagt bisher sehr gut davon weggekommen und demnach kann man auch mal die eine oder andere Verletzung, wenn sie denn keine bleibenden Schäden hinterlässt, mal in Kauf nehmen.
Heute ist aber wieder 100% im Ellbogen, oder?
Also ich bin wirklich zufrieden, wenn ich das vergleiche mit dem Zeitpunkt im September, wo man damit geliebäugelt hat, dass wir es operieren müssen. Wir haben es dann aber natürlich konservativ behandelt, weil einfach diese Möglichkeit bestanden hat. Und bin auch froh, dass wir es so gemacht haben. Aktuell hebt alles. Ich muss natürlich täglich meine Übungen machen zur Reha. Und wie gesagt, bisher bin ich damit zufrieden.
Viele fragen sich ja generell, wie du es hinbekommst, bei diesen artistischen Flugeinlagen ja nicht noch öfter zu verletzen. Gibt es das tatsächlich, wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gelacht, dass man das Landen speziell trainiert, das Unfallfreie?
Also ich sag's mal so, wir haben auf jeden Fall damals in der Hessen-Auswahl verschiedene Übungen gemacht, wo man zum Beispiel gerade dieses Rutschen auf dem Bauch oder eben nach einem Sprung mit ja, dieser unartistischen Drehung, nenne ich es mal, auf dem Boden, dann eben den Sprung auf dem Rücken oder durch ein Rutschen auf dem Rücken einfach diesen Sprung und dieses Abfallen, Dämpfen, wie auch immer man es nennen möchte, trainieren kann. Und ich glaube auch, dass mir das bis heute sehr viel geholfen hat. Demnach gibt es ja schon für alles, denke ich, Möglichkeiten, aber es gehört natürlich immer wieder die ein oder andere Blessur dazu, wenn man Olli Rogge nach seinen Fingern fragt oder wenn du hier auf meinen kleinen Finger guckst. Also,
gut, so dass Sachen, ihr das nicht sehen müsst, sondern nur hört. Boah, was ist denn mit deinem kleinen Finger los? Wo hängt der denn?
Ja, also der geht ja gerade, aber der bleibt halt nicht da.
Boah.
Ja, es gibt einfach so ein paar Streckszenen-Problemchen, nennen wir es mal so, aber das sind einfach Sachen, die man natürlich für seine Löwen in Kauf nimmt. Kannst ja nicht also sagen, hier, ich habe Schmerz im kleinen Finger, wie Ilja, und sage, ich bin jetzt 3 Monate verletzt. Wenn es so lange ist, ich weiß gar nicht, wie lange es bei ihm dauert.
Naja, wir haben gerade gesagt, durch die Ellbogengeschichte hast du die WM-Teilnahme absagen müssen. Ich sag mal, dein Ersatzmann Johannes Goller hat voll abgeliefert bei dieser WM. Ist das dann für dich extrem bitter zu sehen oder kannst du dich für den Konkurrenten auf der Position dann auch ein bisschen freuen?
Nee, natürlich. Ich kenne Johannes ja auch jetzt schon ein bisschen und ich gönne ihm natürlich auch seine Entwicklung und er macht das wirklich super. Gerade in der Abwehr macht er es wirklich sehr gut mit Peke und natürlich auch mit Bambam. Ich habe den WM natürlich auch gesehen und demnach da nicht mit Bambam und Peke, aber gerade jetzt bei der Olympia-Quali haben die drei sehr gut abgeliefert. Und jeder, der mich kennt, ich bin auch selbst so realistisch, dass ich sage, ich kann keinen Innenblock decken. Ich kann auf halb verteidigen und meinen Mann dort stehen, ohne Probleme. Egal ob Nationalmannschaft, Champions League oder Bundesliga, spielt da gar keine Rolle. Ja, aber man muss einfach seine Entwicklung da anerkennen und ich freue mich auch die nächsten Jahre dann mit ihm weiter in der Nationalmannschaft spielen zu können.
Auf der Kreisläuferposition haben wir schon echt ein Luxusproblem in Deutschland, oder?
Ja, aber ich sag mal, das ist ja gerade das Gute für uns, dass wir gerade am Kreis oder eben auch auf den anderen Positionen so viele super Leute haben, die danach kommen. Wenn man auf rechts außen schaut mit Johnny, Tobi und Timo zum Beispiel, hinten dran noch mit Steini sind wir wirklich super aufgestellt für die nächsten Jahre. Auf halb rechts haben wir auch. Ich glaube, so viele Linkshänder wie sonst nur Frankreich mit einem super Format. In der Mitte kommen jetzt mit Philipp Weber und Juri auch super Leute hinterher. Halb links haben wir auch ein Luxusproblem, muss man einfach so sagen. Und auf links außen haben wir hinter Uwe und Marcel Schiller natürlich dann auch noch andere Talente, wie Tim Notdurf zum Beispiel, der mit Sicherheit auch irgendwann da seine Fühler ausstrecken dürfte. Von daher kann man da auf jeden Fall sehr positiv in die Zukunft blicken.
Glaubst du aber trotzdem, dass durch diese Ellenbogensituation sich vielleicht so ein bisschen für dich die Situation so ergeben hat, dass du für Olympia schon zittern musst?
Wird man sehen, wie sich der Bundestrainer am Ende entscheidet. Wenn alle drei mitfahren, wird es natürlich für mich am Ende nicht reichen, gerade wegen der Abwehrsituation. So realistisch muss man sein und wie gesagt, auch das gehört bei uns zum Sport dazu. Ich bin damals durch eine Verletzung von Patrick Winczek überhaupt erst zur Europameisterschaft gefahren und genauso, ich sag mal, durch diese Geschichte kam jetzt Johannes damit mit in den Kader rein und es gehört einfach dazu und muss man über die Jahre hin einfach weiter dran arbeiten und sich seinen Schritt dahin zurück wieder erkämpfen.
Momentan deckst du bei den Löwen aber auch nicht mehr so oft auf halb, oder? Habe ich das falsch beobachtet?
Also die letzten 5-6 Spiele habe ich eigentlich so 45 Minuten Abwehr gespielt.
Ja, weil Abwehr ist ja bei den Löwen ein großes Thema. Das war unser absolutes Prunkstück, kann man glaube ich sagen. Jetzt so ein bisschen durch die Rochade, speziell in den Meisterjahren, waren wir da ganz weit vorne. Jetzt haben wir eine große Personal-Rochade bei dem Thema gehabt. Macht sich das an der Stelle, also in der Abwehr, ganz besonders bemerkbar?
Ja, es ist natürlich so, dass man einfach wie die Löwen damals so gefährlich ist über die Gegenstöße. Wenn man da einen Fehler gemacht hat, hat man immer direkt die Quittung bekommen mit einem einfachen Gegentor. Es ist einfach so, dass wir momentan nicht 100% das abliefern können, wie es vielleicht vor 2-3 Jahren war. Und gut, wenn man damals den Innenblock gesehen hat mit Peke und mit Redde und dazu Lexi plus Kim auf den Halbpositionen, dann hat man da natürlich schon ja wirklich ein richtiges Abwehrbollwerk stehen und hinten dran im Tor dann mit Apfel und Palle, beziehungsweise in den Jahren davor waren ja noch andere Torhüter da, die dann einfach da die Kiste zugemacht haben. Ich glaube, in den meisten Jahren sind die Torhüter ja nie unter 12, 13, 14, 15 oder vielleicht manchmal auch 18 Paraden aus den Spielen rausgegangen. Und maßgebend sind da in meinen Augen so Spiele wie damals gegen Lemgo, wo man zur Pause irgendwie 23-4 führt. Wenn du halt 15 Gegenstöße machst, dann sparst du dir einen Haufen Belastung ein. Wir kommen leider nicht mehr in den Genuss momentan, wobei ich sagen muss, dass wir jetzt gerade im letzten Spiel auch sehr auf die Tube gedrückt haben in Bezug auf Tempo. Wir fangen uns so einige Gegentore ein, aber zumindest lebt unser Tempospiel wieder auf. Ja, ich denke, dass wir jetzt über die nächsten Jahre dann schauen müssen, dass wir unbedingt wieder eine richtige Abwehr da zusammenbekommen und denke, dass wir jetzt dann auch vielleicht unter dem neuen Trainer dann die Zeit haben, auch unsere Abwehr dann eben 100% da wieder hinzustellen und da feste Absprachen zu bekommen, dass die Abwehr in den folgenden Jahren wieder richtig zusammensteht.
Kurz zu was anderem. Wie sehr freust du dich auch wieder auf die Zeit, wo man mal einen schönen Mannschaftsabend machen kann? Zum Beispiel wie letzten August in Ischgl.
Ja, das sind auf jeden Fall so Situationen und Abende, wo man als Team absolut zusammenwächst. Ich glaube, das weiß auch jeder der Podcast-Hörer, dass wenn man einen gemütlichen Abend mit Freunden hat, wo man vielleicht das ein oder andere Bierchen zusammen trinkt, dass da auf jeden Fall zu später Stunde die besten Geschichten ausgepackt werden. Und das sind ja eigentlich die Situationen, dann, wo es sich richtig lohnt, dann mit seinen Mitspielern da mal einen Abend etwas lockerer zu verbringen. Und gerade deswegen ist da die Vorfreude wieder enorm groß drauf.
Was stellst du momentan mit der ganzen ungenutzten Freizeit an? Pendelst du zwischen Angeln und Playstation oder was machst du so?
Na, meine Playstation bekommt momentan keine Aufmerksamkeit. Momentan ist natürlich wieder so, wir haben früher, demnach ist bei uns auf dem Bauernhof wieder große Action. Es kommen bestimmt auch viele bei Instagram sehen. Du unter anderem auch, dass zum Beispiel jetzt zwei neue Mitbewohner bei uns auf dem Bauernhof sind. Wir haben jetzt zwei Entenküken ausgebrütet. Und natürlich habe ich auch wieder einiges an Hühnerküken bei uns auf dem Bauernhof rumlaufen. Demnächst kommen dann Alpakas bei uns auf dem Bauernhof. Von daher blüht da einiges an Leben auf.
Also so einen Tag auf dem Bauernhof arbeiten, ne? Das könnte ich mir als Freizeitaktivität auch noch gut vorstellen.
Du kommst gerne mit dazu. Ich habe im Sommer immer eine ganze Menge zu tun. Wenn es dran geht, Heu zu machen, ist man immer ganz schön am Schwitzen nach. Wobei, ich bringe dir Sonnencreme mit, Lichtschutzfaktor 50, damit du den Tag auch überstehst. Also,
willst du sagen, ich habe empfindliche Haut?
Vielleicht ein bisschen, aber
also ich benutze das immer
zum Beispiel,
Kinder,
um auf dein Thema zurückzukommen. Die Abende zum Beispiel nach dem Heumachen mit meinem Schwager zusammen und dem Rest der Familie, so einen schönen kalten Apfelwein im Odenwald. Und dazu das genannte Kochkäse-Schnitzel. Gibt es wenig, was das übertrumpfen könnte.
Also das sage ich dir auf jeden Fall mal fest zu für den Sommer. Das mache ich auf jeden Fall mal.
Ich bin sehr gespannt.
Aber dann kann ich mir das Workout wahrscheinlich sparen an dem Tag, oder?
Ja, definitiv. Wenn du 500, 600 Heuballen mit einer Gabel auf den Hänger werfen musst.
500, 600?
Ja klar, also Pferde, boah. Hasen, die haben ja alle Hunger.
Ja, können die nicht auch einfach einen Kochkäse-Schnitzel essen? Ja gut, weil extra Schichten im Kraftraum wirst du nicht einlegen müssen, oder? Machst du doch eh schon ohne Ende.
Ja, wie gesagt, meine Reha-Maßnahmen auf jeden Fall, aber ansonsten bleibt nicht so viel Zeit, um eben noch Krafttraining zu machen.
Aber gibt es irgendwas in der Corona-Zeit oder hast du irgendwas in der Corona-Zeit gelernt, was du vorher vielleicht noch nicht konntest? Irgendwie, weiß ich nicht, kochen, bügeln, Haushalt zum Beispiel?
Ja, du weißt doch, ich kann alles. Hey, in Bezug auf Haushalt, wie gesagt, da kam ich vorher schon sehr, sehr gut.
Hat dir Corona irgendein Holzhobby gebracht?
Wenn ich ehrlich bin, nein. Also Angeln und sonst habe ich eigentlich auch nie Langeweile gehabt. Das war nicht
also ist
so,
die
dass
Wohnung immer schön
sitze.
Aufgeräumt, eh schon.
Ja, da muss ich sagen, ich sag mal, wenn man hier in meinen Spind guckt und da liegen von mir aus mal ein paar T-Shirts drin rum hier in der Kabine, dann ist das definitiv ein anderer Zustand als zu Hause. Da okay. kann ich es überhaupt nicht leiden, wenn irgendwas auf dem Boden liegt oder irgendwelche Klamotten über dem Stuhl hängen, wo man früher Mama komplett missverstanden hat, wenn sie gesagt hat, räum doch mal deine Sachen vom Stuhl in den Kleiderschrank, ist man jetzt genau auf dem gleichen Trichter, zumindest an meiner Stelle.
Mhm. Also du weißt schon, dass ich während der Handball-WM 2019 mal in eurem Zimmer gewesen bin. Da lag alles rum.
Frag
aber du willst
mal,
mir sagen, es war alles nur Andy Wolf oder was?
Frag mal meinen Zimmerkollegen. Ich habe immer meine ganzen Sachen schön im Schrank. Du warst ja auch schon bei mir.
Ja, ich weiß. Aber da war tatsächlich aufgeräumt. Da war Super Bowl Party.
Ja, das sieht immer so aus. Kannst immer vom Boden essen.
Gibt es denn Teamkollegen, die im Haushalt entscheidende Schritte nach vorne gemacht haben, seit der Zeit, in der man viel zu Hause ist?
Gibt bestimmt ein paar, die zu Hause unter der Fuchtel stehen. Also ich glaube schon, dass da ein paar dabei sind, die jetzt zu Hause auch bügeln und staubsaugen müssen, wo sie sich sonst vordrücken konnten. Aber ja, ich möchte natürlich an der Stelle auch keinen in die Pfanne hauen und keinen Namen nennen.
Okay. Aber zum Beispiel, wenn du auf Reisen bist, also wenn du im Mannschaftsbus sitzt, im Flieger und Co., was machst du dann da so? Guckst du Filme oder?
Ja, meistens. Lade ich mir meistens irgendwelche Filme runter oder Dokumentationen und schaue mir das an.
So Netflix und Co., was guckst du gerade? Finde ich immer super interessant, was die Leute gerade gucken.
Ich habe mir jetzt einfach ganz normale Filme angeschaut. Dieses Jumanji, glaube ich, ist schon 5 Jahre alt, aber habe ich auch noch nie gesehen.
Mit The Rock, der neue?
Ja, genau.
Der ist ganz witzig.
Ja, aber auch an der Stelle natürlich nicht spoilern. Machst du ja auch sehr gerne.
Was? Ich schwöre dir, ich habe noch nie jemanden gespoilert. Das finde ich auch das Schlimmste, was Menschen tun können. Ich wurde mal so derbe gespoilert bei einer Serie. Ich hasse das. Wann hab ich dich mal gespoilert? Setz mal nicht solche Gerüchte in die Welt.
Bei All or Nothing. Ich habe gesagt, ich hätte das geschaut. Und dann hast du über gefühlt jede der Staffeln gesprochen und ich hatte erst die Cardinals fertig. Und hast du mir
Janik,
schon alles erzählt.
Janik, das ist eine Sportdoku. Das ist ja schon klar. Das ist wie, als wenn ich dir spoilern würde, dass die Titanic am Ende des Films sinkt.
Ist das so?
Du bist eine Knalltüte, Alter. Aber Serie guckst du gar nicht gerade, oder was?
Nee, das ist nicht so.
Auch Serientipps. Ich verschlinge so viele Serien seit Corona. Das ist unfassbar. Und ich bin da so dankbar für alle möglichen. Ich habe schon alles geguckt, wirklich. Ich habe alle Serien, die irgendwie auf Deutsch übersetzt wurden, geguckt.
Mach doch einen öffentlichen Aufruf, hier im Podcast zum Beispiel.
Ja, ich mache das bald. Ich glaube, dass ich tatsächlich bald auf meinem Insta-Account mal einen Aufruf mache, weil ich brauche jetzt dringend wieder. Aber jetzt kommen wieder ganz coole Sachen. Was ist deine Lieblingsserie ever?
Prison Break, glaube ich.
Prison Break?
Ja.
Das ist doch eher was für Frauen, oder nicht?
Four Blocks fand ich auch ganz gut, aber auch da bin ich nicht ganz durch. Also da kannst du wieder spoilern.
Hast du Skylines geguckt?
Nee.
Musst du mal machen. Das ist auch eine sehr geile Serie, aber das ist relativ. Also, ja, gut, nee. Ich sag dir nicht, dass es die Sendung, die Serie nicht mehr gibt. aber schläfst du auch viel im Bus? Nee. Kannst du
ja,
während der Fahrt
schlafen? Rückfahrt meistens schon, ja.
Ich habe mir nämlich sagen lassen, Olli Rogisch ist da sehr weit vorne.
Ja, Olli Rogisch schnarcht immer vorne rechts. Schwalbe erzählt für den ganzen Bus vorne links.
Ja?
Unser Physio Sascha Panda lacht für den ganzen Bus, also das ist alles vertreten.
Ja, guter Schlaf ist sehr, sehr wichtig. Bist du jemand, der schnell einschläft und gut aus dem Bett kommt, oder bist du so wie ich, so eine Schlafmütze, der immer irgendwie nicht
also
aus dem Arsch kommt?
Leg mich ins Bett, dreh mich einmal rum und bin weg. Und morgens Ja, je nachdem, wie spät es natürlich am Abend wurde, wann ich vom Angeln kam. Wenn ich um 11 vom Angeln komme, dann stehe ich morgens um 8 auf. Und wenn ich halt erst um 12:30 vom Angeln komme, dann stehe ich morgens um 8:30 auf.
Okay. Ich kann nach Löwenspielen immer nicht schlafen.
Wenn wir verloren haben, fällt es mir tatsächlich auch schwer. Aber dann liege ich einfach relativ lange auf der Couch. Ziehe mir so ein bisschen Rückschlüsse, schaue mir vielleicht das Spiel sogar nochmal an. Und wenn ich dann aber ins Bett gehe, dann geht der Schalter direkt aus.
Besprecht ihr denn eigentlich so richtig offiziell auf dem Rückweg von Auswärtsspielen die Spiele schon im Bus? Nee, oder?
Nee. Das ist meistens dann mit ein bisschen Abstand und Reflexion. Wie beispielsweise heute, dann am Tag danach.
Okay. Finde ich immer echt ein bisschen, also wenn ich mir eins wünschen könnte, also das Schönste, das Romantischste am Profisportlerleben, was ich mir vorstelle, sind die Busfahrten. Aber es wird irgendwann so Business, dass man das nicht mehr so genießen kann, oder? Mit den Jungs eine Busreise zu machen.
Wenn man das mal so ein bisschen zusammenrechnet, ich glaube, irgendein Spieler, der bei Flensburg gespielt hat, hat mal ausgerechnet, wie viel Zeit er in seinem Leben im Bus gesessen hat. Ich glaube, es war sogar Lars Christiansen, wenn ich nicht ganz falsch bin. Und er hat in seiner Karriere über ein Jahr nur im Bus gesessen.
Boah.
Also wenn man das so ein bisschen hochrechnet, wie viel Zeit für Reisen bei uns drauf geht. Ich sag mal, so ein Trip wie wir zum Beispiel nach Moskau, das sind 3 Tage, die im Prinzip verloren sind. Wir fahren montags morgens um 6 Uhr an den Flughafen, bis man im Hotel ist dann in Russland und von mir aus irgendwas gegessen hat, dann ist 4 oder 5. Ja, so kriegt man seine Zeit auch rum, aber zurückgerechnet, wenn man das auf effektive Arbeitszeit oder Lebenszeit oder wie auch immer umrechnen würde, dann hätte man das mit einem Charterflug auch gut untergebracht, in Anführungszeichen, sodass man ein bisschen effektive Zeit dann zum Trainieren und zum Regenerieren hat. Weil auch gestern Abend, man kommt nach Hause, nach einer Reise, die um 10 Uhr morgens beginnt, ist abends um 6, 7 zu Hause, legt sich auf die Couch, will Dortmund gegen Man City schauen und ja, schläft dann während des Spiels einfach ein.
Ja, da kann dich dann keiner spoilern, ne? Über Fußball spreche ich mit dir nicht mehr. Du hast eh keine Ahnung.
Ja, das Gleiche denke ich ja von dir. Wer Schalke
ja,
aber kann,
du
keine
bist
Ahnung
ja.
Haben.
Ja, was willst du mir denn jetzt mit Schalke erzählen?
Ja, da gibt's ja nichts zu erzählen. Das ist ja einfach ein Desaster.
Wir haben gewonnen jetzt am Wochenende und jetzt werden wir eine große Aufholjagd starten. Ich musste ein bisschen lachen über den Postillon, der gesagt hat, ich glaube letzte Woche hat der Postillon noch gemeldet, auch letztem Schalke-Fan wird klar, dass die Meisterschaft verspielt ist. Ja, kann man ja auch dann drüber lachen. Ich weiß, ich kann da ja auch drüber lachen, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich irgendwie freue ich mich auch, weil Schalke spielt nächstes Jahr in Karlsruhe, ist auch nicht schlecht. Das habe ich Heimspiel beim Auswärtsspiel, ist auch mal ganz schick. Ihr habt doch eine Kaffeemaschine im Bus auch, ne?
Mhm, genau.
Eine gute, also reicht die deinen Ansprüchen? Du bist ja auch so ein Siebträger-Nerd wie Olli Rogisch zum Beispiel.
Ja, wir haben eine Jura-Maschine im Bus. Ich denke, über die Bohnen können wir ein bisschen streiten, aber prinzipiell ist okay. Also für eine Kaffeemaschine im Bus ist das wirklich in Ordnung.
Aber du hast zu Hause eine Siebträgermaschine. War das die Leidenschaft schon vorher da oder wurdest du auch wie zum Beispiel ich von Olli Rogisch angefixt?
In dem Fall hatte ich meine Siebträgermaschine auf jeden Fall schon vor der Siebträgermaschine, die Olli in seinem Büro hier in der Halle stehen hat.
Ja gut, die ist aber auch, die müsste ungefähr aus der Kreidezeit sein.
Die von Olli zu Hause, oder?
Nee, die bei ihm im Büro steht. Die wollte er mir ja andrehen. Wollte er mir gebraucht verkaufen.
Ja, also hier in der Halle steht eine neue ECM-Maschine.
Ach, neu? Ja, dann ist er die andere aber losgeworden.
Ja, scheinbar.
Nee, er hatte da eine alte stehen und dann wollte er mir die verkaufen. Da habe ich gesagt, so, ja klar, kein Thema so. Und dann hat er mir gesagt, was so ein Ding kostet. Nee, dann habe ich mir dann doch lieber ein Haus gekauft. Ja, die sind schon teuer. Das Zeug, ja. was der Olli da zu Hause und im Büro steht hat, das ist schon richtig teuer.
Ja, Olli hat eine Nummer kleiner als ich in dem Fall, aber auch eine mit 2 Kreisläufen, also du kannst...
Mit 2 Kreisläufern?
quasi, ja, Olli und ich. Kannst während du dein Espresso rauslässt, gleichzeitig irgendwie Wasser für den Tee rauslassen oder Milch aufschäumen. Also ist wirklich top. Wenn du die große Produktionsreihe eröffnen möchtest, dann ist perfekt.
Ja, also ich habe mir eine etwas günstigere Kaffeemaschine geholt, weil Olli hat zu mir gesagt, das ist egal. Also es geht um die Mühle. Die Mühle ist teuer, das ist auch so eine ECM-Mühle, aber ich habe mir sagen lassen, Kaffeemaschine ist egal. Also die ja, Espresso-Maschine.
Im Prinzip gebe ich dir recht, ja. Es kommt auf die Bohnen und auf die Mühle drauf an.
Wann kriegt denn der Rhein-Neckar-Löwen-Mannschaftsbus mal einen Wurster?
Da muss ich mal mit dem Rainer Bauer sprechen, unserem alten Straßencowboy. Ich glaube, der wäre auf jeden Fall dafür sehr zu begeistern.
Müssen wir kurz erklären, glaube ich. Wurster ist ein Bratwursttoaster, den ich vor Jahren mal bei einer Vox-Sendung gesehen habe. Hot oder Schrott heißt die. Da wurde das Ding getestet. Hab das damals für unglaubliche 299 Euro noch gekauft. Völlig bescheuert für 300 Euro einen Bratwursttoaster. Und dann habe ich dich mal eingeladen. Und dann wollte ich dir einfach nur zeigen, was das für ein cooles Ding ist. Und es dauerte nicht lange, hast du dir das Teil auch gekauft.
Ich glaube, ich habe weniger bezahlt.
Ja, du hattest dann bei Amazon das Glück, dass du ein bisschen weniger bezahlt hattest. Aber das Ding ist doch bahnbrechend. Warum hat nicht jeder Mensch so ein Ding zu Hause stehen?
Jeder braucht ein Bratwurst-Bratgerät.
Ja, wir könnten fast schon Influencer werden, was solche Themen angeht. Aber ganz ehrlich, bei mir ist das Teil ja tatsächlich in Dauerschleife unterwegs. Bei dir auch, oder?
Ja, es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten, wo man das Ding einfach anschmeißen kann. Bevor ich jetzt dann den Grill anschmeißen würde, wenn ich noch meinen alten Holzkohlegrill hätte. Also mittlerweile durch die Gasgeschichte wird das ja alles einfacher. Ja, es ist halt schon auch für unterwegs mal, wenn man, was weiß ich, zum Angeln unterwegs ist und ist zum Beispiel bei uns am Vereinssee, bevor ich dann so ein Riesenfeuer aufmache, dann schmeiße ich halt kurz meinen Wurster an und dann sind die Dinge auch gleich fertig. Also
total cool, das Ding. Vor allem mittlerweile, also ich werde ja schon ausgelacht in der SAP-Arena, weil Yannick und ich, wir tauschen uns dann tatsächlich Bratwürstchen aus. Das sieht dann immer so aus, als würden wir mit Drogen dealen, weil wir uns dann immer irgendwo heimlich treffen und dann die Kofferräume aufgehen und wir dann unauffällig Pakete hin und her packen. Aber tatsächlich tauschen wir dann nur Bratwürstchen aus, mit der andere eine gute Erfahrung gemacht hat.
Ja, top. Also bisher wurde ich von dir noch nicht enttäuscht.
Gleichfalls, absolut gleichfalls. Also die Chili-Bratwürstchen zuletzt, die haben zwar zweimal gebrannt, aber die waren sehr lecker. Wollen wir nochmal wieder zum Sportlichen kommen, oder? Dann bleiben wir bei Kaffee und Bratwurst hängen. Deine Träume für die nächsten Jahre bei den Rhein-Neckar-Löwen, also es werden ja bestimmt noch 10, oder?
Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was die Zukunft bringt, aber vorstellbar wäre es auf jeden Fall. Und den ersten Traum kann man sich in unmittelbarer Zukunft erfüllen. Und das wurde, wenn der Podcast rauskommt, dann wahrscheinlich gestern gewesen sein. Und das wäre auf jeden Fall der ERF-Titel in der heimischen SAP-Arena.
Das wäre tatsächlich mega cool. Also beim ersten EHF-Cup-Titel der Rhein-Neckar-Löwen war ich zwar mit dabei, aber noch nicht wirklich in Amt und Würden. Hätte ich schon richtig Bock drauf, muss ich schon sagen. Dann wäre es für mich auch eine echt gute Saison so. Also warum sich da irgendwie dann noch einen Kopf darum machen, wie es hätte laufen können. Wir müssen die internationalen Ränge noch erreichen in der Bundesliga. Da wirst du mir recht geben. Ob es der dritte Platz sein wird, weiß ich nicht.
Ja, wie gesagt, sind noch eine Menge Spiele zu spielen und wird man dann am Ende sehen, für was es reicht. Aber ja, in meinen Augen lieber ambitionierte Ziele, anstatt das schleifen zu lassen. Von daher wäre es natürlich auch für uns alle besser, wenn man am Ende auf dem dritten Platz dann landen würde.
Wäre natürlich cool. Wie sehr freust du dich auf Juri Knorr? Ist ein Spieler, der eine sehr ähnliche Spielanlage hat wie zum Beispiel Andy Schmid, aber vor allen Dingen auch wieder ein genialer Passgeber für den Kreis.
Ja, ob er da an Andy irgendwann rankommt, ist natürlich schwer zu hoffen. Aber ist natürlich auch, Juri ist ein ganz entspannter, lockerer, ja, Junge, muss man auch dazu sagen, und cooler Typ. Ich glaube, mit dem kann es in Zukunft viel Spaß machen. Vor allem ist es mal, ich hoffe, eine Bereicherung im kommenden Jahr, wenn ich noch bei Team Jung im Fußball spielen werde, weil Juri wirklich sehr gut Fußball spielt. Ist ja wirklich für die Trainingswochen ausschlaggebend, wenn man jedes Mal in Team Jung mit unseren Starfußballern Philipp Awansu und David Späth eine Klatsche bekommt. Weil sie gefühlt weder geradeaus laufen noch geradeaus passen können. Ja, demnach kann man sich darauf freuen und auch in Zukunft, gerade handballerisch, dann Juri ist ein torgefährlicher Spieler, der, wie du schon gesagt hast, auch ja, sehr gut in der Kooperation mit seinen anderen beiden Rückraumspielern und auch mit dem Kreisläufer ist. Ja, und gerade jetzt das kommende Jahr, ich denke, dann wird er mit Andi viel sprechen und auch von ihm viel lernen können. Und ja, da kann man auf jeden Fall sehr gespannt auf die Zukunft blicken.
Ja, also diese Frage, Top-Fußballer ist bei uns ja auch eine, die haben wir absichtlich bei dir ganz ans Ende gepackt. Du bekommst momentan relativ viele Bälle von Andi, aber auch von Lukas, Maid, Albi, Niklas, selbst von Johnny ein paar. Liegt das an dir und deinen idealen Bewegungen oder eher an dem Genie der Mitspieler?
Ich gebe dir die Antwort, die du hören möchtest. Das liegt natürlich am Genie meiner Mitspieler.
Also, ich sag dazu nichts.
Ja, ich finde das ja wirklich so. Also, ich kenne das aus vergangenen Jahren, nicht bei den Löwen, sondern bei anderen Vereinen, wo man so gut und so viel freistehen konnte, wie man es gerne gewollt hätte. Und selbst mit einem blinkenden Leuchthelm hätte man keine Bälle bekommen. Demnach ist das wirklich einfach unserem Spiel geschuldet. Die Rückraumspieler sind alle torgefährlich, demnach muss sich die Abwehr auch bewegen und ja, gerade die Bälle von Johnny sind sehr gefährlich, die wirklich da sehr überraschend kommen. Ja, demnach gilt es für mich, der höchste Aufmerksamkeit aufs Spielfeld zu bringen, auch wenn ja, ich den einen oder anderen Ball da ja, nicht ganz zu packen bekommen habe, ist auf jeden Fall immer, ja, höchste Aufmerksamkeit gefordert.
Es war zwischenzeitlich aber auch einfach so, glaube ich, dass das raus war, ne? Dass die anderen Teams sich so sehr auf euch eingeschossen hatten, auf diese Achse, dass es das natürlich für dich nicht einfacher gemacht hat.
Ja, das hat man ja oft gehört, auch wenn man das selbst nicht gerne hören wollte. Es hieß ja immer nur, Achse Schmid-Kohlbacher zu verteidigen. Das kam auch vielen Spielern von uns zugute, wenn die Abwehr dann eben sehr, sehr kompakt und defensiv gerade von Halbposition bis zum Innenblock stand. Da kamen unsere Rückraumspieler zur Geltung oder eben auch unsere Außen. Ja, von daher haben wir jetzt echt eine super Verteilung bekommen, haben mit Lukas und mit Albin zwei Rückraumspieler bekommen, die sowohl zwischen 1 und 2 gefährlich sind, als auch über den Rückraum. Man hat ja die Fackel gesehen zum Abschluss des Spiels gegen Tschechow, wo Albin das Ding einfach mal kurz oben in den Winkel reingehauen hat. Also wir sind auf jeden Fall da um einiges ja, individueller und flexibler geworden.
Das macht uns auf jeden Fall sehr, sehr hoffnungsfroh für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre. Jetzt kommt diese eine Frage. Also, wir fragen seit dieser Saison jeden Podcast-Gast, welche seiner Meinung nach die drei besten Löwenfußballer sind. So, dein Name wurde tatsächlich, glaube ich, noch nie genannt.
Das ist eine schwere Lüge.
Das ist ja okay. Nein, ich will da ja auch gar nicht drauf rumreiten, dass ich der Meinung bin, dass du dich bei Fußball generell überschätzt. Nicht nur beim Gucken, sondern auch beim Spielen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob du andere Fußballer gut einschätzen kannst, wenn du es bei dir selber schon nicht so gut kannst. Welche sind deiner Meinung nach die drei besten Löwenfußballer?
Da hast du auf jeden Fall eine große Lüge rausgehauen. das weißt du auch selbst zum Glück. Aber in meinen Augen besteht auf jeden Fall die Top 2 aus Grötzi und aus Tolbring. Und Platz 3 lasse ich in dem Fall mal offen für Fantasie und viel Spielraum.
Nee. Du musst 3 nennen. So ist das. Wir machen am Ende eine Tabelle. Ich habe auch ein bisschen gelogen. Ich glaube, der eine oder andere hat dich schon auch mal genannt. Ja. Du kannst dich auch selber nennen, dann kriegst du ein paar Punkte.
Eigenlob stinkt, das war schon immer so, egal ob in der Schulzeit oder im Sport.
Irgendwen wirst du doch noch finden.
Ja, ich überlege gerade, wer so richtig
der eine oder andere ist. Hat dich tatsächlich genannt, allerdings wirst du immer sehr für deine Defensivqualitäten gelobt.
Ja, ich finde Albin ist auch sehr gut.
So, Albin Lagergren, haben wir dann noch drei. Also jetzt mal, also ich finde es, also du hast ja null Ballgefühl. Da grinst er nur und sagt nichts mehr. Irgendwann kommt der Tag, Janik. Da tragen wir das mal aus. Irgendwann tragen wir das mal aus. In diesem Käfig. Guck mal, der ist ja in Kronau, gibt es doch diesen Käfig, direkt diesen Fußballkäfig.
Ich habe perfekten Blick auf den Käfig.
Jetzt gerade?
Ja, jetzt gerade. Ja, und ich sehe dich schon am Boden liegen da drin mit schmerzverzerrtem Gesicht und Tränen in den Augen.
Ich bin in einer halben Stunde da. Ungefähr.
Da muss ich leider trainieren.
Irgendwann werden wir Fakten schaffen bei diesem Thema. Deine drei Lieblingssportmannschaften. Du darfst die Rhein-Neckar-Löwen nicht nennen, weil du ein Spieler der Löwen bist. Aber welches sind deine drei Lieblingssportmannschaften, sportartübergreifend?
Dann nehme ich natürlich die Adler Mannheim im Eishockey. Dann nehme ich selbstverständlich den FC Bayern München beim Fußball und ich nehme
ja, wenn man schon so lange überlegen muss, ne, dann ist das eine richtige Liebe zu diesem Verein.
Ah, komm, ich nehme, ja, für dich nehme ich mal noch ein BVB mit dazu.
Boah. Ja, ja, aber so ist das bei Bayern-Fans. Ne? Im Notfall nimmt man dann noch eine andere Mannschaft mit dazu. Das geht dann schon irgendwie klar, ne? Damit man größtmöglich. Jetzt, wo die Bayern aus der Champions League raus sind, muss man sich auch noch andere BVB Türen offen halten. Dortmund auch tatsächlich seit gestern. Das finde ich ja dann wiederum auch schade. Also, dass jetzt alle deutschen Teilnehmer aus allen europäischen Wettbewerben raus sind, das kann ja auch keiner wollen. Muss man ja dann auch mal. Ich habe mich letztes Jahr im Übrigen sogar sehr gefreut über Triple vom FC Bayern München. Das waren nämlich tatsächlich auch so Abende, wo man dann doch nochmal in Ruhe mit dem Nachbarn ein Bier trinken konnte und Fußball geguckt hat. Das war's schon wieder. Schön war's. Ist immer wieder spannend, oder? Also, ich glaube, also das nächste Mal machen wir das mal ganz anders. Beim nächsten Mal unterhalten wir beide uns einfach mal und ich sag dir gar nicht, dass wir einen Podcast aufzeichnen.
Na gut, das würde ja ähnlich laufen wie jetzt. Vielleicht nur mit der einen oder anderen herben Antwort, natürlich deinerseits mehr, aber klar. Du hast dich ja heute wirklich sehr gut im Griff gehabt.
Fand ich auch, oder? Ich habe mich wirklich sehr zurückgehalten.
Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, selbstverständlich wieder.
Und irgendwann treffen wir uns im Käfig in Kronau und dann bin ich mal wirklich sehr gespannt, ob du am Ball was kannst oder ob du nur schießen kannst.
Wir können ja vorher nochmal so einen kleinen Aufruf machen, wer glaubt, dass unser kleiner, süßer Hallensprecher gewinnt oder ich dich fertig mache.
Ich nehme dich beim Wort, weil ihr spielt ja offensichtlich generell viel Fußball, das heißt, mit Verletzungsgefahr kann mir da keiner kommen.
Nö, du kannst gerne grätschen, mach das.
Ich würde nicht grätschen, habe ich gar nicht nötig.
Ich grätsche auf Beton, kein Problem.
Also ich glaube tatsächlich, dass du schneller die Frustgrätsche auspacken würdest als ich. Im Übrigen, das ist jetzt auch nochmal, wir haben 15. April, 10.30 Uhr auf die Sekunde und in dieser Sekunde kommt gerade die Pressemitteilung, dass die Rhein-Neckar-Löwen die Erstausgabe des EHF European League Final Fours ausrichten. Das können wir an dieser Stelle dann ja auch nochmal sagen, auch wenn in zwei Tagen das eh schon jeder weiß, wenn dieser Podcast rauskommt. Janik, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Gibt es noch Worte, die du an die Fans richten möchtest?
Ja, selbstverständlich. Freue ich mich drauf, wenn die Fans endlich wieder in der Arena sind und uns so tatkräftig unterstützen. Und natürlich auch, das darf man nicht vergessen, gerade in der schweren Zeit, auch da vielen Dank an die Fans, die zu uns halten. Auch wenn mal Phasen der Saison dabei sind, die nicht ganz so gut laufen oder ganz nach den Vorstellungen, aber da muss man einfach immer zusammenstehen, aber das wissen die Fans besser als wir zwei. Von daher ist da die Vorfreude riesengroß und wie gesagt, ich freue mich riesig, wenn die Fans endlich wieder zu uns in die Arena kommen.
Einmal Löwe, immer Löwe. So ist das, Yannick, weißt du ja.
Sicher doch.
Also, das war's für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Da haben wir auch wieder einen coolen Gast. Und ansonsten, wie immer, folgt uns, abonniert uns, schickt uns euer Feedback. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.